Kultur nach 6, das Kulturmagazin von Radio Vorarlberg.
Was steht auf dem Programm? Geschichten über Heimat, Entfremdung und Erinnerung. Bei einem Vortrag wurden Menschen porträtiert, die in den Märztagen 1938 fliehen mussten, die aus ihrer Kindheit vertrieben wurden, aus einem Leben, für das sie Träume und Pläne hatten.
Er sei als Kind schon sehr erstaunt gewesen, dass über Nacht die ganze Stadt mit Hakenkreuzfahnen beflaggt wurde. Nicht an jedem Haus hing eine Hakenkreuzfahne, nein, an jedem Fenster. Und noch genau weiß er, wie die Fensterscheiben des großväterlichen Geschäfts beschmiert wurden und braune Horden aufmarschierten, um zu skandieren, wer Juden kauft, ist ein Volksverräter und Ähnliches.
1982 wurde die Johann August Malin Gesellschaft gegründet. Den Namen erhielt der Verein nach Johann August Malin aus Sateins, der 1942 wegen Wehrkraftzersetzung, Vorbereitung zum Hochverrat und Verbreitung von Lügennachrichten ausländischer Sender in München-Stadelheim hingerichtet wurde. Unlängst hielt der Verein seine Jahreshauptversammlung ab. Obmann der Gesellschaft ist der Dornbirner Historiker Werner Bundschuh. Wir haben ihn nach den Ergebnissen der Jahreshauptversammlung gefragt.
Ja, die Johann-August-Malin-Gesellschaft gibt es jetzt über 30 Jahre. Und bei der Jahreshauptversammlung hat sich gezeigt, dass die Aktivitäten nicht zurückgegangen sind. Mit einem Wort, es braucht noch die Johann-August-Malin-Gesellschaft. Sie ist in vielen Bereichen tätig. Ich erinnere daran, dass Meinrad Pichler vor nicht allzu langer Zeit sozusagen ein Standardwerk zum Nationalsozialismus in Vorarlberg im Rahmen von Erinnern.at auch der Öffentlichkeit präsentiert hat. Es gibt natürlich noch Fragen. Nach 30 Jahren hat sich in der Erinnerungskultur in diesem Land durchaus etwas verändert, aber es gibt offene Fragen und da braucht es uns. Und die zentrale offene Frage ist für mich und für unseren Verein immer noch das Deserteurdenkmal, das es nicht gibt. Die Vorbereitungen in Bregenz laufen jetzt schon mehrere Jahre, muss man sagen, ist noch nicht abgeschlossen.
Zur Jahreshauptversammlung wurde auch Christoph Bauer eingeladen. Er stellte sein Buch »Die zweite Fremde, vertrieben aus dem Gau Tirol-Vorarlberg« vor. Dort werden Menschen porträtiert, die in den Märztagen 1938 aus Innsbruck und Wien fliehen mussten, die aus ihrer Kindheit vertrieben wurden, aus einem Leben, für das sie Träume und Pläne hatten. Christoph Bauer ist ihren Lebenswegen bis in die Gegenwart herauf nachgegangen. Ausgehend von seinen Begegnungen und Gesprächen in England und Israel sind 10 Porträts entstanden, die zu einer Geschichte über Heimat, Entfremdung und Erinnerung zusammenfinden. In bewegenden Bildern erzählen sie von Abschied und Flucht, aber auch vom Leben danach und dem Blick aus der Ferne auf die ehemalige Heimat.
Es ist keine Reise in die Vergangenheit, es ist eine durch die Gegenwart. Dieser Gedanke kommt mir in den Sinn auf der Bahnfahrt von London an die englische Südküste. Ich schaue zum Fenster hinaus. Eine mir unbekannte Landschaft gleitet vorbei. Um sie später beschreiben zu können, müsste ich mir nun Notizen machen. Doch meine Neugier ist größer, lässt mich erst gar nicht zum Stift greifen. Auch ist meine Neugier wohl ein gutes Mittel, mich abzulenken. Denn in Plymouth angekommen, kehrt die Nervosität in mich zurück. Ich weiß nicht, was mich erwartet, was eine Begegnung im Gegenüber auslöst. Die beiden Fragen stellte ich mir bereits, als wir uns zur ersten Besprechung in Innsbruck trafen. Wir, das sind die Theaterpädagogin Irmgard Biebermann, die beiden Filmemacher Emil Handschuh und Vinzenz Mell, sowie der Zeithistoriker Horst Schreiber. Wir trafen uns in einem Gasthaus in der Innsbrucker Arnigstraße, wenige Schritte entfernt von jener Wohnung, in der einst Richard Berger und seine Familie gelebt haben. Berger, Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde, war eines der 4 Mordopfer des Innsbrucker Novemberpogroms 1938. Nachts zerrten sie ihn unter dem Vorwand, die Gestapo wohl ihn vernehmen, aus seiner Wohnung und fuhren mit ihm an den Stadtrand, wo sie Richard Berger mit Steinen erschlugen. Seiner Familie gelang die Flucht. So wie auch jene Menschen fliehen konnten, auf deren Spuren wir uns im Frühling 2010 begaben, um ihre Lebensgeschichten zu hören, sie in Film- und Tondokumenten für nachfolgende Generationen festzuhalten. Sie alle wohnten in Innsbruck, wurden dort geboren oder standen über ihre Eltern mit der Stadt in enger Beziehung. Und sie sind die Letzten, die noch leben von jenen, die 1938 vertrieben wurden, nach England, nach Israel. Ihnen zu begegnen, ist keine Reise durch die Vergangenheit. Es ist eine in die Gegenwart. Ich lese Ihnen jetzt den Abraham Gaffney-Text vor. Er träumt fast jede Nacht von seiner Großmutter. Er kneift die Augen zusammen, unterdrückt ein Seufzen. Als wollte ihm die Anspannung aus der Brust springen, er richtet sich auf, lässt sich wieder im Sessel zurückfallen. Vor wenigen Minuten noch war er ein anderer, beim Essen, zu dem er mit seiner Frau einlud, hier in sein Haus, in Kiryat Tifon, im Norden Israels. Ganz der charmante Gastgeber war er, für jeden Scherz zu haben. Aus seinen dynamischen Bewegungen sprach körperliche Fitness. Er ist nicht groß, aber gelangt möchte man von ihm keine bekommen. Als ehemaliger Amateurboxer wüsste er mit Treffsicherheit aufzuwarten. Nach dem Essen hat er sich eigens umgezogen, ein frisches Hemd fürs Interview, die Haare noch einmal gekämmt. Abraham Gaffney, als Erich Weinrib geboren, im August 1928 in Innsbruck. Er hat viel erlebt, auch in den Jahren nach der Flucht. Dinge, über die er nicht sprechen will und kann, aus Überzeugung für Israel, aus Liebe. Mit ähnlicher Beharrlichkeit tritt er seit Jahren als Zeitzeuge an, berichtet bereitwillig über die Vertreibung aus Österreich, ohne Scheu. Und es ist auch jetzt nicht Scheu, die ihn packt, wenn er erzählt, wer ihm jede Nacht in Träumen begegnet. Früh verlor Abraham Gaffney seine Mutter. Ich war ungefähr 5 oder 5,5 Jahre alt. Meine Mutter war das zweite Mal verheiratet und sie war sehr, sehr krank. Ich glaube, sie war krank, seit ich 3 Jahre alt war. Und da lebten wir eigentlich bei den Großeltern. Gaffneys Großeltern, Wolf Meyer und Amalia Turteltaub, stammten aus Galizien. Ihre Heimat galt Mitte des 19. Jahrhunderts als das Armenhaus der Monarchie und litt unter ökonomischer Rückständigkeit. Als 1867 eine Bestimmung in Kraft trat, die es Jüdinnen und Juden erlaubte, sich in anderen Teilen des Habsburgerreichs niederzulassen, Wohnort und Beruf zu wählen, setzte erwartungsgemäß eine große Auswanderungswelle ein. Wie viele suchten auch die Turteltaubs zunächst in Wien nach neuen Perspektiven, ließen sich danach in Salzburg nieder, um schließlich in Innsbruck ein Geschäft zu eröffnen, in der Defricker Straße 12. Warenkredithaus Fortuna hieß es. Jeden Tag hatte Abraham Gaffney seinen Großvater dort besucht. Das Geschäft war im Parterre und wir haben oben im ersten Stock gewohnt. Wir, das sind mein Bruder und meine kleinere Schwester, eigentlich mein Stiefbruder und meine Stiefschwester, aber wir waren wie richtige Geschwister, weil ich keinen anderen Vater kannte als den zweiten Mann meiner Mutter. Bei den Großeltern waren auch immer alle Onkel und Tanten und Cousinen. Da war das ganze Familienleben. Immer. Höhepunkte des geselligen Zusammenseins bildeten musikalische Einlagen. Wir hatten ein Klavier. Lieder wurden zum Besten gegeben, Arien aus Opern. Alle haben gesungen, nur die Großmutter nicht. Die Großmutter war beschäftigt. Stets fand sie eine Arbeit im Haushalt, kümmerte sich um familiäre Belange. Auch die Erziehung oblag ihr, während der Großvater den Geschäften nachging. Seine früheste Kindheitserinnerung? Die Beschneidung, das hat sehr wehgetan. Gaffney lächelt verschmitzt. Nun ist wieder Kraft in seinen Bewegungen. Gestenreich erzählt er von seinen Erlebnissen im Kindergarten. Die Kindergärtnerin, eine Nonne. Sie habe zu ihm gesagt, er müsse nicht mitbeten, wenn er das nicht wolle. Aber ich habe mitgebetet. War kein Problem. Ich habe alles gemacht, was die anderen Kinder auch machten. Dabei seien seine Großeltern sehr religiös gewesen. Jeden Freitagabend ging ich mit dem Großvater in den Tempel, den man heute Synagoge nennt. Aber am Sonntag, da war ich mit meinen Freunden in der Kirche. Und so war das an allen Feiertagen. Ich hatte alles doppelt. Die jüdischen Feiertage und die christlichen. Nach dem Kindergarten, dann in die Schule. Gaffney ist der einzige jüdische Schüler in der Klasse. 2 seiner Mitschüler wohnen im gleichen Haus wie er, in der Defricker Straße. Nur gute Erinnerungen habe er an die Schulzeit. Nach dem Unterricht vertreibt er sich die Nachmittage beim Spiel mit Gleichaltrigen. Alle meine Freunde waren Christen. Mit ihnen pflügt er den Garten in einem Großelternhaus um. Schützengraben und Krieg haben wir gespielt. Oft gehen sie auch in den nahen Park. Irgendwer hat immer einen Fußball dabei. Und viel und gern gelesen habe er. Max und Moritz, Strubelpeter, Noch heute können er ganze Passagen aus diesen Büchern auswendig aufsagen. Das macht er dann auch wirklich gern. Kann dann wirklich ganze Stellen auswendig runtersagen. Von der antisemitischen Stimmung in Innsbruck vor dem deutschen Einmarsch hat er nichts bemerkt. Auch fühlt er sich nicht von ihr betroffen. Ich habe alle Lieder auswendig gekannt und sie haben mir gut gefallen, diese Marschlieder. Außerdem habe ich nie irgendwie jüdisch ausgeschaut. Ich war ja blond. Daher konnte ich auch nach dem Anschluss noch alles machen. Wenn die Juden beispielsweise irgendein Geschäft nicht betreten durften, ich konnte das tun bei meinem Aussehen. Und so erledigte er für die Familie Einkäufe. Gefürchtet habe er sich dabei nie. Vielleicht war ich einfach zu jung, um Angst zu haben. An den Tag des Einmarschs kann er sich vage erinnern. Er sei als Kind schon sehr erstaunt gewesen, dass über Nacht die ganze Stadt mit Hakenkreuzfahnen beflaggt wurde. Nicht an jedem Haus hing eine Hakenkreuzfahne, nein, an jedem Fenster. Und noch genau weiß er, wie die Fensterscheiben des großväterlichen Geschäfts beschmiert wurden und braune Horden aufmarschierten, um zu skandieren, wer Juden kauft, ist ein Volksverräter und Ähnliches. Auch in der Schule waren die Auswirkungen der Machtübernahme umgehend zu spüren. Wir haben einen neuen Lehrer bekommen. Am ersten Tag hat er die Liste der Schüler vorgelesen und dann gelangt er zu meinem Namen und sagt, da haben wir also eine kleine Judensau, komm her, und hat mich gleich geschlagen. Dass seine Mitschüler gelacht haben, während er verprügelt wurde, macht er ihnen nicht zum Vorwurf. Wir waren Kinder und was hätten sie schon tun sollen? Wesentlich schmerzhafter als die Schläge war für ihn ohnehin, ich hatte über Nacht keine Freunde mehr. Da er die Schule nicht mehr besuchen darf, verbringt er nun sehr viel Zeit in der Wohnung der Großeltern. Auch geht er oft stundenlang im Hof auf und ab oder streunt durch die Stadt, macht Besorgungen für seine Familie. Mit den zwei einstigen Schulkameraden, die im gleichen Haus wohnen, hat er noch eine Zeit lang Kontakt, bald reist er ab. An besondere Einschränkungen für seine Familie kann er sich zwar nicht erinnern, aber es ist schon jeden Tag schwieriger geworden, in dieser Stadt zu leben. Unmittelbar nach dem Anschluss wird das Geschäft unter kommissarische Leitung gestellt, kurz darauf gelöscht. Zu wenig profitabel ist es den NS-Behörden. Deren Druck nimmt massiv zu. Den Gau judenfrei zu machen, ist ihr vorrangiges Ziel. Dabei dienen die Arisierungen wie die Aufkündigungen der Mietverträge dazu, die jüdische Bevölkerung zum Verlassen der Stadt zu zwingen. Da ihr die Zwangsenteignung zu langsam vorangeht, bittet die Innsbrucker Arisierungsstelle Adolf Eichmann in die Stadt. Der wiederum lädt die noch in Innsbruck verbliebenen Jüdinnen und Juden im Gestapo-Quartier vor, um seinem Vorhaben Nachdruck zu verleihen. Es ist ja alles so schnell gegangen, die Monate verflogen und dann, ja dann, kam die Kristallnacht. Abraham Gaffney lehnt sich zurück. Seine Mundwinkel zucken. Entschuldigend hebt er dann die Hände. Bei uns zu Hause war es ja nicht so arg wie bei anderen, weil man hat niemanden erschlagen. Wir sind aufgewacht, denn da war großer Lärm, die Nazis, ihr Geschrei. Ich versuchte mich zu verstecken, irgendwie. Ach, es war nicht so leicht für mich damals. Die Wohnung wird verwüstet, die Schläger poltern durch die Zimmer, attackieren die Familie. Ich glaube, sie sind zweimal gekommen, in der Nacht und dann in den frühen Morgenstunden wieder. Meinen Großvater, meinen Onkel, einen Cousin und einen Großonkel, die haben sie alle... Gaffneys Großvater, sein Onkel, eine Cousine und ein Großonkel werden in Schutzhaft genommen. Einige Tage nach dem Pogrom werden sie wieder entlassen. Wolfmeier Turteltaub bemüht sich eilends darum, die Familie in Sicherheit zu bringen. Eine Emigration nach Argentinien wird erwogen, wo ein Bruder von Gaffneys Großvater lebt. Alle Pläne zerschlagen sich. Und dann, ja dann, hat man uns sowieso ausgewiesen. Nach Wien. Die letzten Stunden in Innsbruck, der Weg zum Bahnhof. Der Zug ist nach Mitternacht abgefahren. Großmutter, Großvater und wir Kinder waren in einem Coupé und wir haben durch das Fenster geschaut. Und ich erinnere mich, meine Großmutter hat gesagt, schaut gut auf Innsbruck, wer weiß, ob ihr das noch einmal sehen werdet. Am darauffolgenden Morgen kommt die Familie in Wien an, bezieht eine kleine Hinterhofwohnung im 2. Bezirk. Ich weiß nicht, wer das arrangiert hat, aber ich kann mich an die Adresse erinnern. Rembrandtstraße 28, dritte Stiege, zweiter Stock. Toilette draußen. So war es. In Wien begleitete Gaffney seinen Großvater von einem Konsulat ins andere. Doch der Wunsch, die Familie zusammenzuhalten, gemeinsam zu fliehen, erscheiterte. Eines Tages hat der Großvater mich und meinen Bruder, die Schwester konnte nicht mitkommen, sie war noch zu jung, an die Donau gebracht. Dort sind wir an Bord des Donaudampfers Helios gegangen. Es waren viele Menschen auf dem Schiff, gut 60 Kinder. Ich gehörte zu den Jüngeren. Die meisten von ihnen waren mit Eltern oder zumindest einem Elternteil. Mein Bruder und ich, jedoch, wir waren allein. Da gab es zunächst Probleme, überhaupt an Bord zu gelangen. Aber endlich erbot sich eine Frau, Gaffney und seinen Bruder bei der Flucht in Opo zu nehmen. Im Mai 1939 hinab bis Rumänien, dann auf ein Frachtschiff. Mit dem sind wir nach Palästina. An den Abschied von den Großeltern kann sich Abraham Gaffney nicht erinnern. Generell sei ihm damals nicht zu Bewusstsein gekommen, was der Schritt bedeutete, den er und sein Bruder tun mussten. Daher habe er auch nie an einen Abschied gedacht. Wir fahren halt weg. Das habe ich empfunden. Mir schien das Ganze eher wie eine Abenteuerfahrt, kann ich sagen. Mein Bruder und ich, wir sind den ganzen Tag auf dem Schiff herumspaziert, haben uns die Gegend angeschaut. Das war sehr interessant und jeden Tag was anderes. Die Frage, ob er sich gefürchtet habe, ohne Großeltern oder andere Verwandte auf dem Schiff, verneinte er. Dazu habe sich keine Gelegenheit geboten. Das Schiff war so voll. Man war nie allein. Nicht bei Tag und bestimmt nicht bei Nacht. Man war immer in Gesellschaft. Außerdem hatte er eine Aufgabe zu erfüllen. Der Zehnjährige. Er musste auf seinen um 2 Jahre jüngeren Bruder Poldi aufpassen. Dass die beiden ohne Begleitung nach Palästina fliehen, erstaunt auch den Vertreter der jüdischen Gemeinde, der nach der Ankunft die Personalien der Vertriebenen aufnimmt. »Mit wem bist du gekommen?«, hat er mich gefragt. Da sage ich, »mit meinem Bruder, der stand hinter mir. Der war damals einen Kopf kleiner als ich. Mit wem bist du gekommen?«, fragt er nochmal. »Mit meinem Bruder«, sage ich. Aber er wollte nicht glauben. Und da haben die älteren Passagiere ihm beteuert, die Kinder sind wirklich alleine gekommen. Die Flüchtlinge werden mit Bussen in diverse Unterkünfte gebracht. Zuletzt bleiben Gaffney und sein Bruder über. Da hat der Busfahrer gesagt, die 2 Kinder nehme ich bei mir zu Hause auf. Und so hat es begonnen. Das war unsere erste Pflegefamilie. Bei der blieben wir allerdings nur einige Tage. Danach kommen die beiden in die Nähe von Haifa und werden getrennt. Das war ein großes Problem, mein kleiner Bruder und ich. Wir standen auf der Straße mit anderen Kindern, vielleicht 8 oder 10 an der Zahl. Frauen kamen, die sich bereit gefunden hatten, Kinder aufzunehmen. Und ich kann mich genau erinnern, da waren 2 Freundinnen und die eine zeigt auf mich und sagt, ich nehme den kleinen Blonden. Und da hat mein Bruder angefangen zu weinen. Da hat sie gefragt, warum weinst du denn? Er, das ist mein Bruder, sagt die andere Frau. Dann nehme ich dich, wir wohnen nebenan. Von einer Familie zur anderen, von einer Trennung in die nächste. Dennoch reißt der Kontakt zwischen ihnen nie ab. Auch Sprachprobleme gab es keine. Als Kind lernt man schnell. Schon nach wenigen Monaten habe er sich recht gut auf Hebräisch verständigen können, sagte er. Lediglich an die neuen Schulbedingungen muss er sich gewöhnen. In Innsbruck war alles viel strenger. Anfangs erhält er aus der Heimat viele Briefe von den Großeltern. Er solle auf Poldi aufpassen, heißt es darin, und er dürfe nicht aufs Beten vergessen. Er habe das damals nicht so ernst genommen. Das ist eben der Unterschied zu dem, was ich heute denke und fühle. Er habe ein paar Worte zurückgeschrieben und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mir irgendwie Sorgen gemacht oder Angst gehabt hätte, dass etwas mit meinen Großeltern passieren könnte. Ich war fest davon überzeugt, es würde sich alles wieder zum Guten wenden. Das wäre jetzt nur ein Moment. Und bald wären wir wieder alle zusammen. Jahrelang weiß er nichts vom Schicksal der Großeltern. Auch nichts von dem seiner kleinen Schwester Gitta. 4 Jahre ist sie alt, als er mit Poldi an Bord der Helios gelangt. Wie seine Großeltern, Wolfmeier und Amalia Turteltaub, wird sie später von Wien nach Riga deportiert, und dort ermordet. Diejenigen, die daran Schuld tragen, sind längst tot, sagt Gaffney, und kann ich begreifen, dass es in Österreich so lange gedauert hat, bis man sich der Vergangenheit stellte. Ein Vierteljahrhundert nach der Vertreibung aus seiner Geburtsstadt hat er Innsbruck in Begleitung seiner Frau das erste Mal wiedergesehen. Er kam noch oft, so gern aber Tirol besuche. Er freue sich nach ein paar Tagen auf seine Rückkehr nach Israel. Dort befindet sich auch der alte Schrank aus der Innsbrucker Wohnung. Einiges an Mobiliar sei damals transportbereit gewesen. Geblieben ist ihm nur der alte Kasten und das Schnappservice der Großeltern aus dem Haus in der Defriger Straße, auf dessen Fassade ein Andreas Hofer Bild prangt. Erich Weinreb, im Alter von 10 Jahren, bekommt einen neuen Namen. Rasch lebt er sich in Palästina ein, findet seine berufliche Erfüllung, sein familiäres Glück. Nun schaut er auf, zeigt hinüber zum Tisch. Es ist noch genügend da, sagt er und lacht. Früchte, wer möchte was zu trinken? Vor wenigen Minuten war er noch ein anderer, wollte ihm die Anspannung aus der Brust springen und musste doch dort bleiben, als Teil der eigenen Geschichte. Von seiner Großmutter hat er erzählt. An jedes ihrer Worte könne er sich erinnern, an ihre Gesten, an ihren Blick, ihr Lächeln. Die Großmutter, ja, die Großmutter, was hat sie gesagt? Sie hat zum Beispiel am Freitag gibt es bei uns Juden, da werden die Kerzen angezündet und ein Gebet gesprochen. Da hat sie wortwörtlich auf Jiddisch, ich sag's euch jetzt auf Deutsch, da hat sie gesagt, 3 Engel sollen uns beschützen. Der erste soll uns lehren, dass wir niemanden brauchen. Der zweite soll uns speisen und der dritte soll uns den richtigen Weg weisen. Ja, das hat die Großmutter gesagt. Sehr gläubig war sie. Der Großvater auch, ein ernster, strenger Mann, aber die Großmutter, alles, was sie gesagt hatte, ich erinnere mich an alles, jedes Wort. Und ich sage noch heute, die Großmutter hat dies und jenes gesagt, so wie sich viele an die Mutter erinnern, wenn sie... Und die Großmutter, sie war für mich die Mutter.
Kultur nach 6.